Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt. Präsentiert von der Ausseegarage in Auwedischwil mit dem neuen Land Rover Defender. Ausseegarage, Ihre Jaguar- und Land Rover-Partner am Zürichsee.
Das ist der Doppelpunkt heute mit dem Lukas Hässig, der den Fall Vinzenz vor 6 Jahren als Ersten aufgebracht hat, wenige Tage bevor der Monsterprozess anfängt. Über das reden wir und vieles mehr mit ihm. Unterhält sich im Verlauf dieser Stunde der Roger Schawinski.
En un Mercedes Blanco llegó a la Feria del Ganado 10 duros de papel al bal. Y el cielo se ha iluminado. Viene desde muy lejos y ya no le queda ni memoria. Dice que un puente se la cambió por un ratito de gloria. Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Cuando juegan a las máquinas y recogen lo que les sale. Tres reyes van en un barco.
Also, endlich fängt er an, der Vinzenz-Prozess im Volkshaus, also in einem Konzertsaal, hat es auch noch nie gegeben. Alles ist anders, über das reden wir und über CS und vieles mehr mit dem Lukas Hässig. Er ist von Inside Paradeplatz. Lukas, wer bist du?
Ich bin ein Journalist, der das immer noch sehr gerne macht, eigentlich jedes Jahr lieber, den Beruf. Ich bin 57 und habe ein paar Buben zu Hause und eine Frau.
Wie viel? Eben, das ist dann fraglich. Weil auf deinem CV steht 5 und bei Wikipedia 4 und hast du da richtig recherchiert?
Ja, normalerweise stimmt es bei mir, also 5.
5? Hast du das nicht korrigiert bei Wikipedia?
Ja, ich schreibe ja nicht Wikipedia.
Na gut, aber man kann ja korrigieren. Wie heissen die eigentlich zum Vornamen?
Ja, das ist jetzt wichtig, dass ich das auf drei kriege. Der Ludwig, der Edgar, der Johann, der Karl und der Alexander.
Total traditionelle Namen. Und deine Frau ist ja Spanierin, oder?
Ja,
und die hat da müssen also zusagen und kein Juan und José. Und
ja gut, es gibt ja dann noch die Möglichkeit vom zweiten Namen. Also zum Beispiel der zweite heisst Edgar Amador und das ist ein Familienname.
Gut, aber Amador, den haben wir irgendwie auf der Seite gehabt. Also 10 Jahre gibt es jetzt Inside Paradeplatz. Du hast eine Liste gemacht von den meistgelesensten Artikeln in diesen 10 Jahren. Was steht da an der Spitze?
Ja, es hat natürlich viel Covid oben. Das ist einfach das Thema, das alle bewegt, oder?
Und ich finde auch, machst du es auch. Über das reden wir am Schluss, ja.
Ja, aber weißt du, Covid und Wirtschaft, das hängt ja dann auch sehr stark zusammen. Covid-Gesundheit, aber auch Covid-Wirtschaft. Das ist ja nicht einfach losgelöst vom Paradeplatz. Und nachher kommen dann aber schon auch CS oder viel Vinzenz. Vinzenz und Raiffeisen ist immer oben ausgeschwungen.
Okay. Okay, also dann hast du natürlich angefangen immer mit einer Story am Tag, kurz vor der 8. Dann ist eine zweite gekommen, dann hast du noch andere Leute reingenommen. So die Schwurbler wie der Klaus Stölker, der seit Jahrzehnten irgendwo rumgeistert. Bei dir hat er offenbar Carte Blanche und schreibt da irgendwelche Sachen. Schreibt da vom Frederik Wermuth, am SP-Co-Präsident, obwohl der Cedric heisst und nicht Frederik und solche Sachen. Wird nicht einmal von dir kuratiert, das Ganze. Kann einfach schreiben, was er will.
Nein, das ist natürlich etwas, was ich hätte sehen müssen, aber das zeigt, dass erstens, wo gekoppelt wird, fliegen die Späne und zweitens ja, ist jetzt halt der Wermuth nicht so für mich nicht so ein Nöchen und darum ist mir jetzt der durch die Lappen gegangen. Dann ist aber das Gute, es gibt eine Art auch einen Korrekturmechanismus. Schnell kommen die Leute und sagen, was bist denn du für ein Joli, der nicht einmal weiss, wie der richtig heisst und dann korrigiere ich.
Okay, ja eben, die Leserkommentare sind natürlich sehr wichtig. Kuratierst du die?
Ich muss, aber das ist wirklich
sehr... Ja, weißt, das ist aber aufwendig, wenn hunderte zum Teil kommen ja Hunderte und da musst du alle lesen.
Im Moment habe ich eine Phase, wo ich einfach die Kommentare relativ spät freigebe. Ich muss also die freigeben, weil ich komme einfach nicht mehr nach. Und es ist auch so eine Art, ein bisschen der Versuch, jetzt ein bisschen zu entschleunigen. Mhm. Es wird einfach viel.
Aber ja, natürlich in Sachen Corona hast du natürlich die ganze Community hast du natürlich aufgehetzt und ist natürlich auf deiner Seite und du schreibst auch für die, reden wir eben, wie vorher erwähnt, noch später. Aber wie viele von diesen Kommentaren nimmst du raus? Oder musst du rausnehmen, aus Persönlichkeitsschutzgründen?
Mehr als früher. Also früher habe ich eigentlich fast nie einen ausgenommen, habe angefangen, vielleicht einzelne Wörter streichen oder auch mal einen Satz und so. Und jetzt mittlerweile machen wir es einfach. Also ich sehe beim Querlesen, okay, das geht zu weit, das ist auch noch der Linie weg.
Und dann kommen die nicht und sagen, hey, das ist Zensur, oder?
Doch, klar, ja. Okay. Aber ich glaube, es ist immer noch die Philosophie zu erkennen. Ich finde es gut, wenn da ein Stammtisch existiert, wo die Leute können frisch von der Leber reden.
Also, dein erster grosser Knüller 2013 war Daniel Vasella, das mal grosser Macher da bei Novartis, mit 72 Millionen Abgangsentschädigung über. Und da hat man gemerkt, du kommst Inside-Informationen über, oder?
Ja, du hast mir dann noch angerufen, wir sind gerade auf dem Weg in die Skiferien und sagst, Gott, Fritz Stüdeli, wie ist denn das möglich, dass jetzt die Information bei dir gelandet ist, oder? Ja, das ist so ein Lucky Punch, den ich dort gedacht. Und gut, du musst Leute kennen, um zu schreiben. Ja, und dann ist das natürlich eine Art ein Wegmarker gewesen auf dieser Reise.
Eben,
dann
hat man gewusst von dort an, man kann dir so Sachen stecken, während die anderen Zeitungen da zurückgehalten sind. Und dann bist du immer mehr eingedeckt worden mit Inside-Informationen von allen Seiten.
Gut, also jetzt im Fall Vasella, muss ich zu meiner Ehrenrettung sagen, das ist jetzt nicht einfach gesteckt worden. Mhm. Das ist jetzt schon eine Beziehung, die es einfach gibt und da kennt man Leute und dann ja, vielleicht geht's.
Gut, also 2018 bist du dann Journalist des Jahres geworden, sogar Wirtschaftsjournalist des Jahres, bist aber gerade gleichzeitig abgewatscht worden von Michael Ringe himself, oder?
Also auf der Zeitachse war es so, dass er im Dezember 2017, wo ich den Titel bekomme vom Wirtschaftsjournalist, das war ein Jahr vorher, gefunden hat, dass sei eine Art ein moderner Pranger, den ich hier aufführe und einfach all durch den Gacko ziehe. Das sei ein miserabler Journalismus.
Genau, und dann bist du eben aufgrund von dem noch mehr geehrt worden.
Ja, du, also ich weiss nicht, ob das jetzt wirklich eine Rolle gespielt hat. Ich habe einfach damals gefunden, also wo der grosse Michael Rinje, dass er so in dieser internen Postille seinen Journalisten gesagt hat, erstens nicht so schlau und zweitens ein bisschen, also warum macht er das? Nicht schlau im Sinn, er hat eigentlich seinen Journalisten einen Vorwurf gemacht, er hat gesagt, kein Wunder geht die Industrie den Bach ab, wenn solche Leute wie ich so einen Titel bekommen.
Aber jetzt haben wir ja einen anderen Fall Rinje gehabt, Fall Walder eben, wir schreiben das, was der Regierung nützt. Würdest du sagen, das hat Ringe geschadet, die Art von Journalismus?
Ja, brutal.
Und dass man sagt, eben, zum Beispiel eben gerade Vasella war ein Freund gewesen, oder immer noch ein Freund von Mark Walder, genauso wie der Vinzenz, die machen dann einfach gewisse Geschichten nicht, weil der Mark Walder sagt, nein, das sind meine Amigos.
Ja, also wie es genau läuft, weiss ich nicht. Aber du hast es jetzt angetönt mit Vinzenz, oder? Das hat man können beobachten. Walder und Vinzenz sind sehr nahe gewesen, über ganz lange Zeit. Und es ist eigentlich nie wirklich kritische Geschichte gekommen. Ich meine, gut, ich muss sagen, der Vinzenz ist für uns alle ein bisschen der Grösste. Weißt, also alle haben das ein Handy gehabt und haben immer ein bisschen auch aus der Hand gefressen, weil er immer eine Geschichte für einen gehabt hat. Aber dort, wo ja dann die Storys aufgekommen sind mit diesen Insider-Deals, dort musst du spätestens einhängen.
Mhm, gut, also du hast die Geschichte gebracht. 2016 bist du, glaube ich, wie lange allein gewesen? Und alle anderen haben da gesagt, nein, das machen wir nicht, das ist uns zu heiß oder zu unseriös und so. Wie lange bist du allein gewesen?
Anderthalb Jahre.
Anderthalb Jahre. Über das müssen wir reden, machen wir Musik. Was ist der zweite Titel, den du noch mitgebracht hast?
Der
erste muss man vielleicht noch etwas sagen. En un Mercedes Blanco, Kiko Veneno, warum? Du hast dort eben die spanische Connection.
Ja, das ist vor, also, weißt du, nach unserer Radio 24, ja. Ich durfte bei dir in die Lehre gehen, vor bald 30 Jahren. Und dann habe ich mal, das war noch oft bei mir so, einen kurzen Pausenbruch gehabt. Und dann bin ich auf Spanien. Und dort war der Kiko Veneno für mich der tollste. Und
dann hast du gleichzeitig auch deine zukünftige Frau kennengelernt.
So ist es.
Also, alles gut. Und da ist der Freddy. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes. Look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy. Because
Easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man.
Easy come, easy go. Also, bei uns, bei mir, ist der Lukas Hässig. Und jetzt fängt er an, am Dienstag übermorgen, der Prozess, auf den du 6 Jahre lang angeschafft hast, kommt natürlich spät in deiner Meinung nach, oder?
Nein, also die Mühlen der Justiz mahlen langsam und ich habe auch nicht darauf hingeschafft. Also für mich war es einfach so, als ich können anfangen schreiben zu den Insider-Vorab-Deals von Herrn Vinzenz, der damals noch super im Schuss war, der letzte Gutbanker, habe ich gesagt, das ist einer an der roten Linie. Für mich rote Linie im Sinn von justiziabel.
Mhm, aber was genau ist davon? Insider-Verletzung oder ungetreue Geschäftsführung? Und das sind ja alle andere Sachen, sind da noch dazugekommen. Was ist am Anfang im Zentrum gestanden, wo du das angefangen hast zu recherchieren?
Also für mich war es einfach so, so hat sich das Bild präsentiert. Er hat zentrale Funktionen gehabt, zu oberst oben bei wichtigen Unternehmungen, bei der Raiffeisen, das ist die dritte Kraft im Bankenland, und bei der Aduno Wiseco, das ist eine Kreditkartenfirma, wo die Raiffeisen 25% hat. Er war dort bei der Kreditkarten Präsident, bei der Raiffeisen CEO. Und bei beiden Firmen hat man gesehen, hat es Übernahmen gegeben, Beteiligungen an kleineren Unternehmungen, die er im Voraus versteckt, in einem Fall auch über einen Mittelsmann sich mit eigenem Geld investiert hat. Nachher ist dann zum Deal gekommen und dann hat er können vervielfachen.
Und wie bist du an die Information angekommen?
Das ist eine gute Frage.
Ja, eine gute Frage gibt sehr oft keine gute Antwort, aber offenbar Insider-Informationen.
Ich wüsste mich nicht.
Also er hat Insider-Deals gemacht und du hast Insider-Informationen.
Who knows?
Logisch, oder? Das ist dir gesteckt worden. Und immer mehr. Und dann, wie hat eigentlich der Vinzenz reagiert und sind die Anwälte, die du angefangen hast mit dem?
Also manchmal tut man sich auch zu viel zusammenreimen, da warne ich einfach immer davon. Ja, am Anfang hat er gerade gedroht und gesagt, er werde jeden mit Härte verfolgen, also mit dem Recht, mit Klagen, mit Anzeigen und auch mich.
Mhm. Und? Hat er das gemacht?
Lange nicht, nein, erst dann am Schluss. Dort, wo eigentlich sich dann Schlinge zugezogen hat. Oder es war ja so gewesen. Zuerst sind bei mir 3 Artikel gekommen und so. Und dann hat eigentlich spätestens nach dem 3. jeder gewusst, was es geschlagen hat.
Aber was heisst jeder gewusst? Also andere Zeitungen haben das nicht aufgenommen. Warum? Also die Frage muss man sich stellen. Warum hat keine Zeitung, und da gibt es ja Haufen wie Journalisten von der Handelszeitung, über NZZ, über Tagi, über Blick, was alles es gibt, keiner hat das Gefühl gehabt, das ist eine Geschichte.
Ja. Ja, das ist so.
Und warum?
Das weiß ich nicht.
Nein, aber im Nachhinein.
Ja, im Nachhinein haben sie mir gesagt, ich habe dann dort, wo der Stein runtergeflogen ist, auch der eine oder andere geflogen, weil wir haben den Tagesanzeiger nach dem 3. Artikel, wo es Sommer war, 4 Monate später, wo es klar war, okay, also da ist wirklich etwas passiert, hat mir angerufen und hat gesagt, er würde gerne die Geschichte bringen, ob ich etwas geben an Dokumente. Und dann habe ich gesagt, ich rede nicht über Dokumente. Dann haben sie gesagt, gut, dann machen wir nichts. Das gleiche Sonntagszeitung, haben auch welche Dokumente haben, gibt es nicht. Ich rede gar nicht drüber. Okay, auch nichts gebracht. Finanz und Wirtschaft hat auch nichts gebracht. Und meine Analyse ist, ja, meine, bei jedem Maroni-Stand, der keine Lizenz hat in Zürich, im Winter gehst du zu dem Mann und sagst, was ist dein Problem? Dann gehst du zur Stadt, zu dem, der Bewilligung gibt, und dann prallen die beiden Seiten aufeinander. Man hätte einfach nur den Vinzenz müssen fragen, du, Pierin, was sagst du da zu diesen Vorwürfen? Was ist deine Meinung? Und dann hat er gesagt, alles erfunden. Und dann sagst du als Journalist, ja, aber ein bisschen konkreter. Was ist denn genau erfunden? Das ist ja relativ präzise. Ja, nein, also jetzt langt es mir dann langsam. Irgendwie so. Und dann hättest du Funken und Spam gehabt und dann wäre wahrscheinlich etwas passiert.
Aber das ist dann nicht passiert. Also 1,5 Jahre lang ist nichts gegangen. Und irgendwann sind sie dann aufgesprungen. Und so in letzter Zeit ist dann vor allem auch der Tagesanzeiger, der Oberchefredakteur Ruttishauser, der bedient wird mit Inside-Informationen. Hast du da irgendwann mal Konkurrenz bekommen, oder?
Gut, er hat es dann schon gut gemacht. Ich meine, er weiss, wie es funktioniert. Und wie auch immer, bedienen, nicht bedienen, recherchieren, who knows. Aber in der Phase vom August 2017 habe ich nochmal eine Story gebracht. Weil die habe ich noch gehabt. Das war so eine weitere Firma. Und dort hat sie in der Zwischenzeit mal ein Treffen gegeben mit dem Vinzenz. Und er hat dann versucht, alles auszureden und so. Ist aber ein bisschen zittern geraten.
Und dann, du hast mit ihm geredet?
Ja, weil er hat immer gedroht. Und dann habe ich seinem Berater gesagt, ja, also das ist ja nicht die Art, wie wir miteinander umgehen. Ich habe Fragen, er soll sie beantworten. Wir müssen uns mal treffen. Und dann hat es das gegeben, lustigerweise im Hotel Schweizerhof, da beim Bahnhof Zürich, weil es ist offenbar gerade nicht frei gewesen, ja, Sitzungszimmer, in seiner Suite dort, also nicht Hyatt für einmal, sondern in Schweizerhof. Und nachher bin ich dort in den ersten Stock mit dem Berater.
Dann und dann bist du nicht in den Nachtclub gegangen?
Ja, warte schnell, jetzt kommt es, oder? Es ist also da gewesen. Und dann macht er die Tür auf, oder? Ja. Und dann sagt er, ja, die hat Charme, oder? Sagt er, ja. Er hoffe, dass mir das nicht unangenehm ist. Und so. Und dann sage ich, ja, nein, solange sie nicht im Badmantel aufmacht, nicht. Jetzt habe ich ja noch nichts gewusst damals von der Eskapade. Aber ihm ist gerade der Laden runter, als ich das gesagt habe mit dem Badmantel, oder?
Genau, und das kennt man ja vom Harvey Weinstein bis zum Augstein, irgendwelche andere Leute aus Medien und aus anderen Branchen, die das genau gemacht haben. Aber ist dann etwas rausgekommen in diesem Gespräch?
Nein, das ist dann ein halbstündiges Gespräch. Wir sind am Tisch gesessen und ich habe ein bisschen eine Taktik gehabt. Ich habe ein Geplänkel gemacht, irgendwelche harmlose Fragen gestellt und er so ein bisschen sich können in Szene legen. Und dann aber komme ich zu dem Punkt, wo mich interessiert hat und gefragt haben, warum sind Sie beteiligt an dieser E-Finance respektive Reimagine? Das war das Vehikel mit dem Anwalt, der sich jetzt schon schuldig erklärt hat, über das es gelaufen ist. Und dann, in dem Moment, ist etwas passiert, was ich noch nie erlebt habe. Er hat wollte sagen, nein, Blödsinn. Er hat es aber nicht über die Lippen gebracht und hat angefangen zu zittern. Der Kopf hat sich wie in einer spastischen Bewegung angefangen, ganz schnell hin und her bewegen. Hat eine Art, epileptisch ist blöd gesagt, aber einfach so einen Zucker.
Nerven
genau. Und dann hat das angedauert, 10 Sekunden oder so, gefühlsmässig. Und einfach irgendwann hat er das Nein können sagen, aber nicht mehr. Und dann hat er abgebrochen. Das war fertig.
Ah, hat er gemerkt, jetzt hat man mich verwünscht.
Ja, er hat es vorher schon gewusst, aber er hat vielleicht gedacht, nein, er könnte es zurechtbeugen.
Nein, oder? Eben. Und mit seinem Charme hat er ja so viele Leute umgebracht und war ja grossartig als Bündner. Also er war wirklich der, der das extrem hat können ausspielen konnte. Aber dort hat er gemerkt, Game over.
Also für mich einfach interessant, wie der Körper nicht mehr mitgespielt hat.
Okay, also, er ist offenbar unter extremem Stress gewesen. Jetzt, wenn man anschaut, was da rausgekommen ist in der Zwischenzeit, wo man sagt, das kann ja nicht sein. Er hat 40 Millionen verdient in 10 Jahren. In einem Jahr, glaube ich, über 10 Millionen. Und ist immer verschuldet gewesen. Hast du das recherchiert? Wo sind die 40 Kisten hin?
Ja, gut, wir haben etwas lesen. Eben, also Ruttishauser hat ja viel gemacht, oder? Mit dem LGT-Konto und Depot, wo der Vinzenz Winne, ein Spieler, einfach und ein grosser Spekulant, innen raus ist mit Devisen, mit Derivat. Das ist hochriskant, da kannst du natürlich viel Geld verlieren. Man muss wissen, bei der LGT hat er dann zudem noch 10 Millionen Kredit gehabt für die Börsenspekulationsgeschäfte. Bei
der also es war ein Börsenspekulant, und zwar ein sehr schlechter.
Ja, natürlich. Also der Top-Banker hat eigentlich nicht so recht gewusst, wie man Geld anlegt. Und dann bei der Raiffeisen hat er auch noch 15 Millionen auf dem Höhepunkt Kredit gehabt. Also insgesamt hat er unglaublich viel Geld durchgelassen. Und gut, wir wissen ein bisschen etwas über sein Verhalten im Ausgang.
Das ist nicht der grosse Haufen gewesen. Es ist einfach stossend und störend und so. Und jetzt wird ja vor allem in den Medien darüber berichtet, wo und wie er das Geld dort rausgelassen hat. Eben der Zwischenfall im Hyatt, wo es da Schlägerei gegeben hat mit einer Dame, die ihn besucht hat, oder zwei Damen, die gerade gleichzeitig da gewesen sind, die, glaube ich, dann eine Kiste gekostet hat. Ah, wieso kostet das eine Kiste?
Eben, also das ist ja, du fragst, wie kann man so viel Geld durchlassen? Ja. Jetzt müssen wir mal bei dieser Frau kurz bleiben, oder? Also, so wie du geschildert hast, das ist eine Frau, die er kennengelernt hat, im Kings Club, das ist ein Etat, also das ist ein Striptease-Laden und er ist
gerne also, auch prostituiert ja sind, das ist klar.
Wahrscheinlich, ja. Ja. Also, auf jeden Fall hat er sie dort kennengelernt und sie hat gemeint, Pretty Woman, das ist jetzt meine Liebe, oder? Und er hat halt vielleicht immer wieder mal noch ein bisschen sonst unter dem Haken durchgegessen. Okay, Und jetzt aber hat es dort ein Handgemenge gegeben, ich habe das ein bisschen recherchiert, vielleicht einen blauen Flecken, irgendetwas. Also es war nicht so wüst, gewesen, wie man denkt. Das kostet gemäss inoffiziellem Tarif 10'000 Franken. Wenn du wirklich willst, auf Nummer sicher gehen, kannst du mal 50'000 geben, als sehr exponierter Manager. Aber nicht 1,5 Millionen. Mhm. Und obendrauf noch 500'000 Cash, die irgendwie geflossen sind. Also insgesamt irgendwo durch 2 Millionen. Wo ist das Geld?
Aber warum hat er das gezahlt? Warum? Da gibt es eigentlich rechtlich keine Vorlage in der Schweiz oder ein anderes Beispiel, wo so viel gezahlt wurde für so ein Rencontre, oder?
Es gibt null Erklärung für das. Also er hat ja vor allem eigentlich kein Geld gehabt, dann wieder einen Kredit gebraucht, der Beat Stocker, sein Kompagnon, und der, der auch vor Gericht wird stehen nächste Woche, hat ihm immer ausgeholfen. Also ich kann nur sagen, das Geld ist zu grossen Teilen zu dieser Frau über. Und nachher, wo ist sie?
Okay. Also, das sind jetzt eben die Sachen, die jetzt im Vordergrund stehen. Seine Eskapaden. Und dass das alles abgesegnet worden ist vom Rüegg Sturm, da der grosse Professor, der über Management und Corporate Governance das ganze Managementmodell an der HSG verfeinert und entwickelt hat, einfach abgesegnet hat, was er noch Pointen in der Pointe in der Pointe drin ist. Aber das ist eigentlich nicht im Zentrum gestanden oder wird nicht im Zentrum stehen. Jetzt in den Medien wird vor allem über das berichtet, weil das ist die saftige, süffige Boulevard-Story. Es sind ja mehr über die Insider-Deals.
Also es sind die Insider-Deals und es ist natürlich auch das mit den Spesen, weil da kann die Staatsanwaltschaft sicher punkten, weil genau, sie ohne durch eine Art so ein moralisches Fundament anlegt. Das ist ganz ein eigenartiger, verwerflicher Charakter und so weiter. Dann versuchen sie dort etwas heimzuholen und obendrauf dann das Gebäude bauen mit den verschiedenen vier Firmen, sind es Vorabinvestitionen. Aber noch ein Wort zu der Raiffeisen. Die Raiffeisen kommt natürlich viel zu gut weg. Oder? Die Raiffeisen-Chefetage hätte ja nicht blind sein können. Also sorry, hat sehr gut verdient für das für den Job, den sie erledigen müssen. Der Verwaltungsrat zusammengesetzt mit Funktionären, eine ehemalige Zürcher Regierungsrätin, Bauernheinis, eben den Professor, den du erwähnt hast. Und dann nachher haben die all letztendlich den Vinzenz irgendwo machen lassen. Und jetzt kommt noch das Schlimmste oben drauf. Finanzmarktaufsicht. Mhm. In Bern, der Regulator, der hat zugelassen, dass Vinzenz seine Frau hat können Recht und Compliance übernehmen eben in die erweiterte Geschäftsleitung.
Ja, aber hallo, das kann das einfach nicht passieren. Corporate Governance ist verletzt worden, gravierendste Art und Weise, oder?
Aber es ist ein Thema Schweiz. Wenn FINMA zu dem Ja sagt, dann hast du ein Problem zuoberst oben in der Governance, wie man das Wort
genau sagt. Genau, und sie ist ja dann noch ein bisschen geblieben und hat ihn, nachdem er schon draußen war, weiter mit Informationen versehen. Also, die haben also nichts ausgelassen.
Nein, genau, die haben wirklich nichts ausgelassen, stimmt. Sie hat dann dafür noch auch müssen einen Strafbefehl akzeptieren. Aber das zeigt natürlich, was das für ein Sumpf war in dem katholischen St. Gallen.
Also, machen wir zwischen deinen Musik. Wir reden mit Lukas Hässig über den Prozess, den Monsterprozess, der am Dienstag anfängt. Was ist der erste Titel?
Halleluja von Leonard Cohen.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you?
Der Prozess fängt endlich an am Dienstag. gegen den Pierin Vinzenz und seine Mitangeklagten. Bei mir ist der Lukas Hässig von Inside Paradeplatz. Wir haben vorher über die verschiedenen Bereiche geredet. Was meinst du, was wird im Prozess im Vordergrund stehen? Eben seine Eskapaden in Bezug auf Spesen. Oder jetzt ist letzte Woche sogar noch Geschichte rausgekommen. Er hätte da Frau, ganz eine junge Verwandte von ihm, mit 200'000 Golfspielerin von der dritten Kategorie, auch noch gesponsert. Also das ist also unglaublich, also was da gemacht wurde. Wird das im Vordergrund stehen? Oder eben die Insider-Deals?
Also beides. Also meine, die Spesen sind eigentlich klar, du kannst ja nicht auf Geschäftsspesen einfach so.
Aber wie viel kann man da einen verurteilen für das?
Das ist ja wahrscheinlich bedingt, oder? Würde ich jetzt mal sagen. Okay. Das ist nicht die grosse Geschichte. Und lustig ist einfach nur, dass der Compagnon Beat Stocker gesagt hat, wo soll man dann am Morgen um 1, 2 sonst essen gehen? Es gibt nie ein warmes Süppli außer in einem Kings Club oder so.
Ja, aber der Stocker, der ist ja völlig, der hat ein grosses Interview gegeben, der NZZ hat am Sonntag gesagt, wenn ich ein Problem sehe, dann sehe ich die Lösung auf dem Tisch. Alles ganz klar. Das ist also auch noch einer, der in der Hybris lebt, der das Gefühl hat, er sei also gescheiter als der Rest der Menschheit.
Das ist ein super Punkt, den du aufgreifst. Weil er tut sich da so als quasi Wunderkind darstellen und gleichzeitig hat er am Vinzenz unbesehen Millionen von Darlehen gegeben, sagt er, oder? Mhm. Er hätte halt geglaubt, das sei schon gut. Also so viel zu dem ganz wahnsinnigen Intellekt.
Na gut. Also was erwartest du jetzt? Also man redet ja eben von einem Monsterprozess. Es gibt ja Plädoyer, die sind angesagt, 7,5 Stunden. Also man verschreckt da, also was wird da passieren? Was
ja, der Prozess ist ja jetzt fast so ein bisschen schon am Platzen, oder? Also das sind unglaublich viele Tage an Plädoyer. Der Richter, der Zuständige, hat einfach mal 4 Tage geplant plus einen Reservetag im Februar. Das ist völlig falsch. Also der totale Fehlplan.
Das ist der Äppli, der hat das auch verzögert. Auch. Ja, und jetzt kommt er mit dem...
Jetzt kommt er mit dem Doodle. Jetzt hat er gestern einen Doodle verschickt allen Anwälten. Ich muss mir vorstellen, ein Doodle, wir sind da beim wichtigsten Prozess von der Schweiz seit Jahrzehnten. Das schlägt ja das Wissen noch, oder? Von den Emotionen.
Ja.
Oder es ist einfach so knallig, so farbig, so emotional. Ja. Jetzt kommt der Richter, hat mehr als ein Jahr lang Zeit gehabt und muss 4 Tage vor einem Prozess einen Doodle verschicken, ob es noch würde im März reingehen für einen weiteren Verhandlungstag.
Gut, also, aber das Ganze hat ja auch noch andere Aspekt, weil indem man es ja so lange verzögert hat, das ist die Taktik von vielen Anwälten, vor allem auch von Lorenz Erni, dass da Sachen in die Verjährung hineingehen. Vor allem jetzt, glaube ich, ein Komplex, da der Comtrain-Komplex, könnte einfach in die Verjährung hineinkommen.
Ja, das ist natürlich dramatisch, oder? Also wir reden eben grundsätzlich, wenn man über das Härte nachdenkt, von 4 solchen Vorabinvestitionen, Stocker, Vincent, immer das gleiche Spiel. Jetzt aber haben die auf eine Art, wenn sie sollten, wirklich betrogen haben, das ist immer die Voraussetzung. Das ist ja aus dem Rechtsstaat eine Unschuldsvermutung da und die tun wir auch respektieren. Aber wenn sie so sollte sein, dann haben sie ja eigentlich ihre Methoden verfeinert und auch ihre Investments und damit letztendlich die Beutesumme vergrößert. Und darum ist der Content-Fall so wichtig. Dort, das ist am Anfang gestanden von dem Werdegang, haben sie eben viele Spuren hinterlassen. So gesehen eigentlich das Einfachste für die Anklagebehörden, das ins Trocknen zu bringen und ausgerechnet der Fall verjährt absolut im April.
Und das heisst, das Urteil müsste bis dann gefällt sein, oder?
Das erste Urteil von Herrn Äppli muss vor dem Anfang April gefällt sein, sonst geht es nicht.
Und die ganze Taktik, in der man sagt, man tut Unterlagen versiegeln etc., das kann man in der Schweiz ohne Ende durchziehen.
Ja, ohne Ende. Es ist jetzt irgendwie die Planung schief gelaufen. Ich meine, als Gericht musst doch du noch eine Reserve einbauen von mindestens irgendwo 9 Monaten oder so, damit genau die Spiele nicht zum Ziel führen.
Mhm. Okay, also was erwartest du, wie wird das Ganze jetzt sich abspielen in den ersten Tagen und Wochen? Lukas?
Ja, also einerseits wird einfach der erste Tag spannend sein, weil wir wollen all den Herrn Vinzenz sehen, wie er aussieht.
Oder ja, wie er aussieht, so, weiss man.
Ja, man weiss ein bisschen, aber nein, ich meine, es ist einfach psychologisch ein Faszinosum. Der Bergler, der irgendwie der supergute Banker war, gleichzeitig im 2012 mit der damaligen Finanzministerin Evelyn Schwidmer-Schwumpf vor die Kamera getreten ist und gesagt hat, das alte Bankgeheimnis mit dem schmutzigen Steuerverfahren und Schwarzgeldzeug, das ist zu beerdigen. Aufschrei in der Branche. Er selber hat aber alles darauf gesetzt, dass seine Geheimnisse nie publik werden. Oder? Also, er hat 2 Seiten, die NZZ am Sonntag hat einmal gesagt, das sei ein janusköpfiger Typ. Oder? Mhm. Hat sehr gut Typ. Es hat sogar ein Projekt gegeben mit dem Namen intern, wo man den Vinzenz bei der Raiffeisen hat wollen, endlich loswerden. Also das ist wirklich die Figur, die wir uns alle daran reiben. Und an und für sich, finde ich noch spannend, wenn ich mich selber beobachte. Oder? Man kann ja jetzt sagen, gut, wenn die Geschichten nicht cool wären, wäre Herr Wind, sind sie jetzt nicht da vor dem Richter. Mhm. Oder was auch immer, wir wissen es nicht, aber so ist es jetzt gelaufen. Habe ich ein schlechtes Gefühl wie ihm? Beim Beat Stocker, der habe ich immer gefunden, das ist einfach nicht richtig. Wie der da immer droht und macht und tut und klagen und so weiter. Und Herr Vinzenz hat mich dann schon auch am Schluss noch eingeklagt, aber irgendwie, irgendetwas sagt mir, das ist der Vinzenz. Aber es ist doch noch interessant. Es ist doch, wenn man sich selber beobachtet, noch interessant, ob man einen Groll hat auf jemanden, ob man nie wird etwas verzeihen oder ob man einfach sagt, ja, also gut, spannend, den zu beobachten.
Aber eben, er ist ein... was soll ich sagen, ein Showman gewesen, er hat gelogen, er hat betrogen etc. Und gleichzeitig charmant, sollen wegen dem nicht verurteilt werden?
Nein, natürlich, also bitteschön. Aber ich äußere mich nicht zu möglichen Urteilen oder zu möglichen Strafhöhen. Das kann ich nicht, ich bin nicht Jurist und das steht mir nicht zu.
Aber was ist jetzt eigentlich passiert? Es war 106 Tage Untersuchungshaft gewesen. Jetzt hat man gehört, er ist zwischendurch dann nachher noch zweimal nach Südafrika gereist, mit Swiss, glaube First Class etc. Den Pass hat man ihm nicht weggenommen. Also der hat können ins Ausland gehen. Da hat man keine Angst gehabt, dass der da sich verdünnisiert, oder?
Ist interessant, das war edelweiss, also ein bisschen das Gegenteil von Swiss First. Interessant ist einfach, dass er sich so gezeigt hat. Weißt, er hat wirklich einfach auch mit seiner Partnerin, die er dort hatte, hat er sich überhaupt nicht versteckt. Und das
neue
kann
Partnerin?
Ja, das kann natürlich auch ein bisschen etwas sein. Du tust vor und durch immer die Kulissen aufstellen, eben wie damals mit Bankgeheimnis, letzte Gutbanker, ich, der Raiffeisenmann, bodenständig, immer so eine Kulisse. Und was ist dann dahinter?
Genau, also das werden wir sehen, ab dem Dienstag. Du bist dabei im Saal, hast du einen Platz?
Ja, ich habe mal gefragt beim Gericht, ob es da eine Reservationsmöglichkeit gäbe. Aber das gibt es nicht, du musst einfach früh gehen. Und die Medien haben ein bisschen Vortritt.
Okay, also das werden wir ganz intensiv verfolgen in den nächsten Tagen und Wochen. Reden wir über Credit Suisse, machen wir zwischen Musik. Was ist der nächste Titel?
Ein ganz tolles Nutzen, Troppo Buono von Tiziano Ferro.
Verità. Quindi nonostante tutto non potrò più amarti. E mi prendevo in giro. Avevi tutta la vita davanti, lo capivo. La metà di ciò che penso non l'ho scelto solo io, perché credere di amarti non sa bastarmi. Anche stringendoci o parlandone e legandolo,
posso più troppo buono. Also, wenn wir mal schauen, wie es da weitergeht, reden wir mit dem Lukas Essig über Credit Suisse. Das ist eine andere grosse Story, die du während Jahren gehabt hast. Also, der Urs Rohner, die jahrelange VRP, hast du in die Pfanne gehauen. Ohne Ende. Traust du mir jetzt schon an?
Jetzt, wo der Nachfolger nach 8 Monaten weg ist. Ja, also der Urs Rohner hat das Problem gehabt, dass er irgendwie einfach die Bank nicht für sich gebracht hat. Er hat einfach von der ganzen Art, von seiner Persönlichkeit her, ist er einfach 10 Jahre Stillstand gewesen.
Okay, aber jetzt im Nachhinein, er hat immerhin 10 Jahre durchgehalten. Sein Motto war ja, I'm the last man standing. Dann ist da Nachfolger ernannt worden, nicht von ihm, aber vom Verwaltungsrat, Horta Osorio. Und der hat 8 Monate hat er durchgehalten, oder? Also, ein bisschen das Gegenbeispiel. Heute hat es noch gar nicht gegeben, eine grosse Schweizer Firma, nach 8 Monaten, oder?
Also, es zeigt ja auch, was das für ein Haifischbecken ist, oder? Es ist also, da muss man sagen, ja. Herr Runde, sehr schwierig so zu überleben. Er hat aber einen gewissen Heimvorteil gehabt. Er hat auch den Vorteil gehabt, dass er eben Anwalt ist. Dann kostet er vielleicht ein bisschen mehr in diesen Spielen. Und er hat natürlich seine Frau schon auch versorgt mit diesen Sponsoringgeldern für das Filmfestival, die von der CS gekommen sind. Also wenn du jetzt das vergleichst mit so extensiver Nutzung vom Firmenchat, kannst du das auch ein bisschen
beurteilen. Nein, Moment. Das kann man also sagen, da hat Nutzen gebracht, der CS, ist ein Teil vom Sponsoring, Marketingbudget, aber wenn der Horta Soria gar Tennis spielen irgendwo mit dem Firmenchat, hat die Firma nichts davon gehabt, oder?
Ja, ich würde es anders sagen, ich würde sagen, ich habe Kunden gesehen, aber du kennst den Urs Rohner gut und ich finde es nicht richtig, dass man mit seiner Firma, das ist fast weißt, Raiffeisen mit dieser Nichte, die wir vorher geredet haben, mit seiner Firma tut Geld zur Verfügung stellen, hat es zumindest nie gestoppt, für die Firma von der Frau. Das finde ich nicht richtig. Ich glaube, das darfst du nie machen. Und jetzt beim Orto Soria, um bei dem bleiben, der hat einfach wirklich überhaupt nicht gecheckt, um was es geht. Ich meine, Covid kannst du ja anschauen, wie du willst, aber du kannst doch nicht in dieser Funktion einfach Covid-Regeln verletzen. Und zwar noch über einen bekannten Ex-Politiker in Zürich versuchen, da irgendeinen Weg zu finden.
Aber im Prinzip ist doch das im Vergleich zu anderen Sachen, die in den Banken gelaufen sind, kann man doch sagen, Peanuts. Es ist nicht schön, es ist nicht das Kavaliersdelikt, aber es ist nicht matchentscheidend. Aber es ist matchentscheidend geworden. Jetzt haben wir aber gehört, dass er doch von grossen, vor allem amerikanischen Aktionären gestützt worden ist, der Horta Soria, und trotzdem haben sie ihn rausgekippt.
Ja, da ist
hat dich das überrascht letzte Woche?
Ja, schau, also das erste Mal in der ersten Phase habe ich relativ früh gesagt, mit dem bisschen Einschätzung, die ich machen kann, mit dem überlebst du nicht. Und nachher hat es eine Story gegeben, Tagesanzeige, die gesagt hat, er komme mit einem Rüffel davon. Mhm. Das habe ich ernst genommen und gesagt, okay gut, jetzt scheint er den Machtkampf gewonnen zu haben, dann wird der Gottstein blüten, also der CEO, oder? Und jetzt hat sich das als falsch herausgestellt. Aber du tippst schon den richtigen Punkt. Wegen Flügerli, Malediven, ein bisschen Tennisturnier und Quarantäneregeln fliegst du normalerweise nicht raus, weil es gar nicht bekannt wird. Jemand hat ja dafür gesorgt, dass das beim Blick bekannt worden ist. Und dort könnte ein Machtkampf im Gang sein, der jetzt entschieden ist.
Also, ist er der CEO ist immer noch der gleiche, der Thomas Gottstein. Er war aber auch CEO, der die grossen Fälle in diesem Jahr passiert sind. Oder im letzten Jahr Archegos und Greensill hat Milliarden gekostet. Es gibt noch einen Untersuchungsbericht, der steht aus. Und in diesem Untersuchungsbericht muss natürlich das Hauptaugenmerk auf dem CEO sein. Andere Leute unter ihm sind rausgeknallt worden und er ist bisher nicht betroffen worden. Was erwartest du da?
Ja, ein bisschen in die Richtung, die du antönst. Der Bericht ist eben immer noch nicht publiziert worden. Er ist fertig, der interne Bericht. Warum wird er nicht publiziert? Das ist die entscheidende Frage.
Also meinst du, er wird sich können halten, wenn der Bericht rauskommt? Weil, ich meine, ein paar Milliarden auf dumme Art und Weise zu verlieren, wie das in beiden Fällen passiert ist, weil man wirklich die Regeln nicht eingehalten hat, das ist dann noch etwas anderes als Privatflügerli und Corona-Regeln, oder?
Wir leben in einer Zeit von Inflation. Offenbar kann man heute zuoberst bleiben, auch wenn man irgendwie mehrere Milliarden verspielt und der Kopf muss dafür anheben. Im Fall Archegos geht es um Trading-Verlust. CS hat sich ganz dumm angestellt. Das kann man nicht direkt um Thomas Gottstein anhängen. Der Greensill-Fall ist ja mittendrin aufgrund von der Entwicklung, wie sich die Geschichte in der letzten Zeit, also in der Schlussphase, abgespielt hat. Und dort ist es schlimmer für CS, weil sie hat den Kunden eigentlich ganz einen schlechten Dienst, weil sie die verlieren viel Geld und das gibt schwere Prozesse, die da anstehen.
Gut, also jetzt hat man, was soll ich sagen, notfallmäßig einen neuen Verwaltungsratspräsidenten müssen bringen. Man hat den Axel Lehmann gefunden, 63, ist älter als der Urs Rohner und der Sergio Amati, die beide schon weg sind. Hat man den je auf der Uhr gehabt, hat das Gefühl gehabt, der könnte mal ganz weit raufkommen, wo er noch bei der UBS war?
Er war Zürich, noch zu UBS. Er hat bei den Mitarbeitern einen sehr guten Ruf, als fairer Typ und so. Aber er ist ein bisschen eine graue Maus. Also das ist natürlich nicht das, was man erwartet hätte, dass so einer könnte so im Rampenlicht sein. Man muss allerdings sagen, er war vorgesehen als Präsident bei der Helvetia-Versicherung. Also irgendwie traut man ihm etwas zu. Und man kann jetzt ja auch sagen, endlich mal eine graue Maus. Tut doch der CS gut.
Okay, und ein Schweizer, das hat wahrscheinlich auch geholfen in dem Zusammenhang, oder? Dass man das Gefühl hatte, Tijan Tijan war nicht so ein Hit. Horta Soria, auch nicht ein Brecher. Also machen wir es auf Nummer sicher. Schweizer, oder?
Ja gut, also apropos Schweizer, der Urs Rohner ist vom 11. bis zum 21. als Schweizer zuoberst gesessen.
Genau, bist weg also,
und dann nachher noch kurz ein Portugies mit England-Erfahrung und jetzt wieder ein Schweizer. Ich würde Ihnen sagen, bei der CS ist ein bisschen die Frage vom Machtverhältnis zwischen CEO Gottstein und Präsidenten, neuen Lehmann, und das ist klar, wer da der Starke ist. Das ist der CEO.
Okay, also, du willst natürlich immer noch weitermachen mit deinen Urs Rohner-Stories. Sie werden dann natürlich immer dünner. Hast kurz vor Weihnachten eine geschrieben, hey, ein goldiger Parkplatz an der Bahnhofstrasse, hat auf dem Parkplatz, die Tiefgarage, den hast du vergoldet, damit es irgendeine Story gibt. Das ist ein bisschen peinlich, Lukas.
Das findest du. Aber hast du mit ihm geredet? Hast du ihn gefragt?
Nein,
ich sage jetzt Boulevard. Boulevard ist für mich die schwierigste Disziplin, die ich in meinem Leben gemacht habe. Weil du musst total verdichten und Sachen auf den Punkt bringen und dann sehr emotional erzählen, damit auch die Leute das lesen. Und ja, Goldiger Parkplatz tönt gut. Und das ist jetzt, also an dieser Geschichte kannst du mich natürlich aufhängen. Klar, cool. Ich finde gerade so in der leichten Phase vor Weihnachten, finde ich das eigentlich gar nicht so blöd.
Also Boulevard ist ein Stichwort. Du hast jetzt gerade eine Klage am Hals wegen einer Boulevard-Geschichte, die wir hatten, über Patricia Lehre und ihr neues Finanzvehikel. Sie ist unter anderem als Seite 3-Girl bezeichnet worden. Seite 3-Girl, mag man sich noch erinnern, ist noch nicht so lange her. Die waren eher einfach unbekleidet tätig, um so auf eine Auflage irgendwie zu hoffen. Das ist eingeklagt worden, oder?
Ja.
Und was ist passiert? Wie hast du da reagiert?
Also
wir haben geschrieben, verboten.
Wir haben geschrieben, ja, ich muss das löschen. Wir haben geschrieben, seit 3 Girl des Finanzjournalismus.
Ja.
Das ist noch wichtig. Aber klar, ja. Verkürzen tun wir alle. Ja, also sie findet das alles sexistisch. Ich bin halt irgendwie ein angry white old man und habe gefunden, das ist nicht sexistisch. Aber ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht so genau, was Sexismus ist. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht so Probleme mit Frauen. Ich habe eine Frau, wir haben Kind und bin aufgezogen worden von einer Mutter allein.
Die Regeln haben sich geändert. Muss noch sagen, Patricia Lehr ist früher beim Schweizer Fernsehen gewesen, als Wirtschaftsjournalistin, hat dann wollte Chefin werden von CNN Switzerland 5 Minuten, bevor der Sender bankrott gegangen ist. Also würde man sagen, für eine Wirtschaftsjournalistin, Recherchen sind dort nicht optimal gewesen. Dann hat sie noch so eine Art Online Sendung gemacht für Frauen im Fernsehen, hat da irgendeinen Sponsor gefunden, ist auch nicht gut gegangen, und er macht jetzt eine Finanzgeschichte. Und du hast eigentlich wollen sagen, die Finanzgeschichte für Frauen, die sie anbietet, die läuft nicht.
Ja, es geht ja um das. Also, look, Boulevard und jetzt auch das Medium, das ich jetzt 10 Jahre betreibe, das lebt ein bisschen von Bildern und das lebt auch ein bisschen von Connex, Sachen miteinander verknüpfen. Und dann haben wir eben sie ein bisschen aufstilisiert als die Frau, die stark mit ihren Attraktivitäten, mit ihrer reinen äußeren Erscheinung ansteht und etwas kann letztendlich auch Schwung geben und Aufmerksamkeit verleihen. Das ist ein bisschen ihre Strategie, das macht sie extrem gut. Also, sagen, nein, das ist ja in dem Zusammenhang jetzt okay. Wir haben das auch gemacht und an und für sich halt jetzt ein bisschen frech pointiert und dann aber übergeleitet. Und um das geht es. Ihres strukturierten Produkt, ein sogenanntes Tracker-Zertifikat, der Gender Equality Basket. Und Gender Equal, ja genau.
Das heisst, sie nimmt nur,
Frauenaktien. Jetzt ist das Produkt, das ist nicht so eine schlaue Idee. Oder wenn du ja das anbietest für Frauen als Zielpublikum, dann ist doch auch für Frauen das Entscheidende, dass das gute Firmen sind, klar, und die halten sich an die Regeln und sind vielleicht vorbildlich sogar in gewissen Aspekten, aber vor allem müssen sie auch Geld verdienen.
Eben, sie verstehen
und jetzt kannst du doch nicht einfach als Kriterium Firmen mit Frauen irgendwo an der Spitze, weil das heisst nicht Rendite, das heisst nicht Plus. Und wir haben das aufgezeigt, wie halt jetzt das Struktur, das Produkt von der Patricia Lehre nach oben zeigt.
Genau. Während der Märkte in der letzten Zeit so etwas stabil war, ist sie, glaube ich, gegen abgegangen. Und jetzt Aufgrund, glaube ich, eben von ihrer Klage ist das an die Öffentlichkeit gekommen. Die Sonntagszeitung hat das analysiert, hat zum Beispiel gesagt, ja, für Einsteigerinnen, für das, das ja angekündigt worden ist und promotet worden ist, eignet sich das nicht. Das heisst, sie hat also einen Schuss in den Ofen gemacht. Jetzt ist eigentlich, weil sie dich eingeklagt hat, wegen Seite 3 Girl und anderem, ist jetzt klar geworden, an einer grösseren Öffentlichkeit, das läuft nicht so richtig.
Ja, wahrscheinlich sind jetzt zwei Sachen passiert. Ich bin der Sexist und sie ist einfach nicht die Anlageberaterin.
Okay, jetzt wollen wir schauen, ob sie mit dem Unternehmen mehr Erfolg hat als bei CNN Switzerland und ihrer Fernsehsendung oder Online-Sendung, die niemand aussprechen konnte. Also, du bist also der, der das Wirtschaftsportal alleine gegründet hat, alleine geführt hat. Und jetzt hast du einfach noch etwas anderes gemacht. Jetzt hast du noch Corona. Warum hast du das gemacht? Wir haben es am Anfang gehört. Offenbar gibt das viele Klicks, oder? Und der Lukas, der das Gefühl hat, wenn er über Parkplätze und solche Unsinn muss schreiben, schreibe ich lieber über Corona, weil dort habe ich mehr Aufmerksamkeit.
Nein, also weißt, das würde man ja herzlich gerne sparen, die Aufmerksamkeit. Weil ich meine, wie dort alle sich auf den Grund gehen, was das mittlerweile für verhärtete Diskussionen sind, Debatten aufgeheizt, bis dort und dann, das willst du eigentlich gar nicht antun. Am liebsten würde ich
sagen... Wieso machst denn du das? Ja, also ist doch nicht deine Disziplin.
Nein, aber erstens, in der Anfangsphase, wo wir alle daheim geblieben sind, das ist hochwichtig. Kannst du von daheim aus gleich gut arbeiten wie im Büro? Vielleicht sogar besser in Zukunft, wo viele sagen, das ist doch die neue Welt. Und ich bin eher der Meinung, es ist viel gescheiter in der Firma sein, Dynamiken haben, mit den Leuten reden oder einen Austausch pflegen. Aber das ist jetzt einfach eine Linie, die ich fahre. Und das sind hochrelevante Themen. Dann Banken, die gerettet worden sind, implizit mit dieser Staatsgarantie, mit diesen Bürgschaften für all die Covid-Ausfälle, die könnten entstehen. Das ist total relevant. Und natürlich, jetzt hat sich verlagert Richtung Impfung und dort wird es dann halt eben sehr...
Gut, du bist geimpft, das haben wir festgestellt, bevor wir da ins Studio gegangen sind und bist auch geboostert, oder?
Also ich äußere mich nicht, aber ich bin gesund und habe ein Zertifikat.
Mir gegenüber hast du geäussert.
Ja, Zertifikat.
Aber, oder? Genau, es gibt verschiedene Leute, die in diesem Lager sind, wollen ja nicht äußern, sich, ob sie sich geimpft haben, eben auch unter anderem der Gouverneur von Florida, der DeSantis, hat es nicht wollen sagen, ist dann sogar gerügt worden von Donald Trump, der sagt, kannst du ja anstehen, es ist ja plötzlich der, der wo dann in Sachen Booster. Aber das stimmt alles nicht, was du sagst. Weil ich zitiere jetzt aus einem Artikel von der letzten Woche unter dem Titel «Berse, unser nackter Kaiser». Anne Berse weiß nicht mehr weiter. Die ganze Logik des Corona-Generals zerbricht an der Omikron-Wand. Rekordinfektionen, doch die Spitäler sind leer. Die Viruspatienten haben Beinbrüche. Die Quarantäne wird zum Witz. Das ist einfach Unsinn.
Wieso?
Spitäler sind nicht leer. Ja. Das ist ein völliger Unsinn. Ich habe diese Woche zwei Interviews geführt in unserem Talkradio mit dem USZ und dem Hirschland. Die müssen immer noch Operationen verschieben. Verschieben, weil sie nicht viel freie Plätze haben auf der Intensivstation. Wenn sie dort mal ein Bett frei haben, dann atmen sie direkt auf. Und dann schreibst du, die Spitäler sind leer.
Also auf der Ips-Station sind 250 Menschen schweizweit und bei 500 ist eigentlich dann Ende Feuer, oder? Also das ist so die Situation. Es ist halb so hoch. Man hat in jeder Welle
gesagt... Nein, es ist ab 300 ist extrem.
Aber man hat in jeder Welle... In jeder Welle hat man gesagt, dass eigentlich wir jetzt müssen weiter verschärfen, bis hin zu dem, dass eben gewisse Leute jetzt draussen bleiben, im Extremfall die Heim bleiben, wegen der Spitäler. Und es ist einfach nie gekracht. Jetzt kann man natürlich sagen, dank der Massnahmen. Ich finde aber, wenn der zeitliche Verlauf anschaut, ist es eben nicht einleuchtend, dass es dank der Massnahmen so ist.
Natürlich sind 10'000 Operationen sind verschoben worden. Und dann, wenn du sagst, Viruspatienten haben Beinbrüche, und sagst, das ist Fake News.
Also wenn das ist nicht Fake News.
Nein, das hast du geschrieben.
Also ich sage die Geschichte, dass 50% im Unispital Zürich und in Genf nicht wegen Corona-Patienten eingeliefert worden sind, sondern wegen Beinbrüchen und anderem. Und erst im Spital hat man gemerkt, sie haben dann noch Corona. Das ist doch wirklich relevant. Das hat ja den Blick gebracht.
Aber gleich, man kann doch nicht sagen, die Zahlen sind falsch, weil wenn jemand Corona hat und im Spital ist, muss er entsprechend behandelt werden. Man muss schauen, ist es asymptomatisch oder symptomatisch. Man hat das aufgespielt, nachdem jetzt eben die Jans-Walder-Geschichte da explodiert ist. Ringe haben sie sich mal kritisch gegeben. Und wer hat es noch in die dritte Potenz aufgeknallt? Der Lukas Hässig.
Ich sehe es anders. Ich sage, die Spitalzahl ist sine qua non. Die ganze Covid-Strategie von Bern und von den Kantonen stützt sich auf diese Zahl. Bei dieser Zahl mag es nichts verleiden. Und wir haben immer wieder jetzt in letzter Zeit, in den letzten Tagen erlebt, die Zahlen verheben nicht. Der Infosperber hat kürzlich gesagt, beim Bundesamt für Statistik hat es 83% mehr Spitalzahlen, Einlieferungen als beim Bundesamt für Gesundheit. Widersprüche da und die Zahl muss heben. Du darfst nicht eine Politik ausrichten auf eine Kennziffer und du kannst die nicht heben.
Gut, also, aber wegen dem kann man gleich nicht schreiben, die Spitäler sind leer. Das ist einfach, das ist Fake News. Und der Alain Berset ist nicht unser nackter Kaiser. Er ist nicht Kaiser und ist auch kein Diktator, wie er auch schon genannt wurde, von Leuten, die dir politisch eher ein bisschen näher stehen, sondern ist unser Bundesrat, der versucht, in einer schwierigen Situation die bestmögliche Politik zu machen. Ich habe ihn schon oft kritisiert in unseren Sendungen. Aber das ist einfach, finde ich einfach peinlich.
Gut, nehme ich entgegen. Ich erinnere mich, wo du in der richtigen Drive-Phase gewesen bist, bei der Tat, wo die SK in Chiasso einen riesen Skandal erlebt hat. Hast du das Label prägt S-Skandal oder SK-Skandal? Ja, ist klar. Aber ich sage nur, du bist der Meister eigentlich von solchen Wortkreationen, von Farbtönen, von Boulevard. Sensationell. Bei dir bin ich in die Lehre gegangen. Ich erzähle das immer als erstes, wenn mich jemand fragt, was ich für eine Karriere gemacht habe. Und ja, die Zeiten sind jetzt wie sind.
Gut, aber man kann nicht einfach alles mit allem vergleichen. Es ist der grösste Wirtschaftsskandal, dann war Chiasso-Skandal. Am Anfang haben sie gesagt, es kostet 200 Millionen, am Schluss sind es 2 Milliarden gewesen. Und das ist ein Skandal gewesen. Aber das ist falsch, was du machst. Aber offenbar bei den Schwurbeln kommst du an. Und die schreiben dir auch zu Hunderten. Und du bist jetzt zusammen mit Weltwoche, Nebelspalte und Inside Paradeplatz sind die im Contrarian Journalism immer das Gegenteil schreiben von den anderen, sich versuchen zu profilieren und Aufmerksamkeit zu holen. Lukas, enttäuscht mich ein bisschen.
Ja, aber ich finde es falsch, dass du mich in die Ecke stellst. Ich finde, es sind wichtige Geschichten und ich finde auch, es mag es vertragen, wenn 80-90% der Medien, insbesondere die Grossen, eigentlich seit Anfang der Krise da ziemlich einfach einer Meinung sind, das ist jetzt der Weltuntergang, finde ich sogar gesund. Finde ich sogar gesund, wenn man da auch ein bisschen eine andere Linie hat. Das ist gut, das mögen wir vertragen und dass jetzt das so überschiebst, okay.
Aber wie findest du jetzt zum Beispiel, einfach noch die Frage nochmal, dass die SVP gesagt hat, man lebt in einer Diktatur, findest du das auch?
Nein, das finde ich sicher nicht. Aber also, ich glaube nicht, dass ich das Wort brauche.
Nein, nein, Zeit. Du nicht.
Aber
das sind die Leute, die dir zujubeln.
Aber das ist ja das Problem von dem ganzen Mist, wo wir drin stecken, dass man eigentlich gar nicht mehr kann. Man muss sich immer überlegen, ja, wer kommt denn nachher wieder mit der Reaktion, wenn ich jetzt das schreibe? Das dürfte doch nicht sein. Die Schere im Kopf ist ja verheerend. Wir müssen doch können, gerade in der Schweiz, gerade in unserem freiheitlichen Land können sagen, was wir denken.
Ja, aber es geht doch nicht zum Denken. Wenn du sagst, Quarantäne wird zum Witz, wenn Leute, Wissenschaftler sagen, Quarantäne in dieser Phase, wo wir jetzt gerade sind, Ansteckungen, die immer aufgehen, dass man muss schauen muss, dass es nicht überschwappt. Man weiss es noch nicht ganz genau, in welche Richtung es geht. Und vor allem, wie es dann im Herbst wird, dann wieder sein, wenn wir noch so viele Ungeimpfte haben und so. Und das Ganze einfach zum Witz erklären, das finde ich einfach daneben.
Also, du gibst mir eine letzte Chance, um noch zu kontern. Doch, man hat bis jetzt gesagt, 10 Tage Quarantäne, 10 Tage Isolation. Und jetzt kommt die Omikron-Wand, die einfach alles in Schatten stellt, aber gleichzeitig zum Glück offenbar nicht so schwere Verläufe produziert. Und jetzt, siehe da, bumm, kann man es auf die Hälfte aber tun, weil sonst die Wirtschaft würde zusammenkrachen. Und das ist doch der Witz, dass man über Nacht eine heilige Regel, wie bei den Spitalzahlen, die nicht verheben, eine heilige Regel einfach halbieren kann. Wie passt denn das zusammen?
Also ich bringe das nicht zusammen. Ich schon. Also erstens, Delta war etwas anderes als Omikron. Zweitens, von Omikron hat man es nicht gewusst. Und jetzt hat man ein mittleres Risiko genommen, wie du richtig sagst, und hat gesagt, okay, wir nehmen ein gewisses Gesundheitsrisiko aus wirtschaftlicher Erwägung. Und hat versucht, eine optimale Lösung zu finden. Und das ist nicht einfach doof und nicht der Kaiser ohne Kleider, sondern das ist eine sinnvolle Massnahme, wo man sagt, eben nach 5 Tagen ist noch eine 30% Chance, dass man es weitergeben kann, nach 10 Tagen 0%. Also wir nehmen die 30% Chance, damit alles weiter funktioniert in unserer Wirtschaft. Ich finde das absolut nachvollziehbar, Lukas. Gut. Und du bist wunderbar, du bist ein super Fachmann in Sachen Windsetz und nicht so viel anderes. In diesem Bereich habe ich das Gefühl, oberflächlich. Sorry.
Also, wenn das,
halt dich ein bisschen zurück.
Wenn das Urteil von dieser Seite von dir kommt, dann gilt es das immer auch zu berücksichtigen.
Okay, aber ich finde es grossartig, nochmal, um das einfach nicht so ausklingen zu lassen, was du gemacht hast in Sachen Wind, sind sie so viele andere Sachen, dass du den Mut hast, anzustehen und dass du mehr Primärgeschichten rausgelassen hast als die versammelten Wirtschaftsredaktionen in allen grossen Zeitungen. Das hebt dich raus und für das schätze ich dich natürlich auch.
Alright.
Aber nobody's perfect. Auch ich nicht, natürlich. Danke vielmals, letzter Titel.
Der ist ganz speziell, City of Stars, Filmmusik.
Grossartig, also das ist ein Star is Born, also da läuft immer kalter Rücken. Jetzt schon, nur schon bevor ich den Hebel rauf tue, grossartiger Song. Das ist der Doppelpunkt, sein nächster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
Stars, are you shining just for me? City of stars, there's so much that I can't see. Who knows? I felt it from the first embrace I shared with you. Everybody wants. There in the bars and through the smoke screen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else.
A rush,
a glance,
a touch.
Somebody's eyes to light up the skies, to open the world and send it reeling. A voice that says, I'll be here and you'll be alright. I don't care if I know just where I will go, cause all that I need is this crazy feeling I got tapped out of my heart.
Think I wanted to stay.
City of stars, are you shining just for me? City of stars, you never shined so brightly.
Die Talkshow von der Schweiz. Nur auf Radio 1. Radio 1. Die besten Songs. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.